Wie kann Gott mein Leben prägen? Ach, mir fällt gerade ein, vorhin haben wir Help gesungen, Hilfe. Und ihr glaubt gar nicht, wie das so ist, wenn man predigen soll, weil der Anspruch ja ein ganz hoher ist, eigentlich Gottes Wort sagen zu sollen. Und ich bin nur ein Mensch und ich bin auf Hilfe angewiesen. Und deswegen würde ich ganz gerne am Anfang mit euch beten. Und ich würde euch auch bitten, egal ob für mich oder egal wer hier vorne steht, wir brauchen euer Gebet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, lass uns noch kurz stille werden. Herr, eine Riesenaufgabe, dein Wort sagen zu sollen. Herr, wir brauchen deine Hilfe zum Reden, aber auch zum Hören. Bitte schenk du doch Gnade dazu, schenk du Vollmacht dazu. Amen. Wie kann Gott mein Leben prägen? Das ist ja schon ein Thema. Also ich habe mir mal die Karte mit nach vorne genommen hier. Das sind alles so Leckerthemen, sage ich mal. Ne, wozu um alles in der Welt lebe ich? Oder wie finde ich Freunde, auf die ich bauen kann? Wie kann ich zu einer Persönlichkeit werden? Das sind Themen, ja, das spricht jeden sofort an. Ja, genau, das will ich doch, das will ich doch. Aber nun heute dieses Thema, wie kann Gott mein Leben prägen? Das sticht schon raus. Weil ich denke mir, vielen ist das nicht so die Frage. Viele finden das gar nicht so toll. Ihnen ist es ganz recht, wenn das nicht passiert, dass Gott ihr Leben prägt, dass Gott ihrem Leben so einen Stempel aufdrückt, wie bei so einer Münze, so ein 2-Euro-Stempel. Warum? Kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Ne? Ich glaube, dass bei ganz vielen eine Riesenangst davor ist, dass Gott ihr Leben prägt. Eine Riesenangst, stellt euch vor, an eurem Leben ist abzulesen, boah, hier, Gottes Kind. Das ist Gottes Kind, ganz unverwechselbar. Das bedeutet ja, jeder nimmt sofort wahr. Stellt euch vor, ihr seid die einzige 2-Euro-Münze in einem Meer von 1-Lira-Münzen. Ihr werdet wahrgenommen. Jemand sammelt euch raus, separiert euch, nimmt euch mit nach Deutschland, wo ihr eigentlich hingehört, oder nach Italien oder wo auch immer, ist ja Euro-Geld. Vielleicht haben sie auch Angst, dass sie verbogen werden, dass etwas mit ihnen passiert, das nicht in ihrem Sinne ist. Sie wollen das gar nicht, sie wollen sie sein. Ich kann euch eins sagen, noch nie war eine Sorge so unbegründet wie die, dass Gott uns verbiegt. Im Gegenteil, erst wenn Gott mein Leben prägt, dann komme ich zu mir selber. Dann werde ich Mensch. Wir werden ja sowieso immer geprägt. Ist euch das schon aufgefallen, dass das Leben euch prägt, dass die Medien euch prägen, dass, egal, die Leute, mit denen ihr zu tun habt, in der Schule, im Geschäft, in der Familie, euch prägen, einen Stempel aufdrücken. Laufend werdet ihr geprägt. Frage ist nur, ob das auch euch zu einer Persönlichkeit macht oder ob es vielleicht euch gleichschaltet und verbiegt auch, ohne dass ihr das merkt. Es kann sein, dass die Verbiegung so schlimm und so tragisch ist, dass es euch noch gar nicht mehr auffällt. Und ihr haltet euch für eine Persönlichkeit. Ich bin auf einen Buchtitel gestoßen, den ich auch auf dem Handzettel gedruckt habe. Dieser Buchtitel lautet: Gott hat dich als Original geschaffen. Stirb nicht als Kopie. Das hat mich sehr angesprochen. Und ich denke, darum geht es. Wenn Gott uns prägt, dann erhält er uns als Kopie, als Original und arbeitet dieses Original heraus. Es gibt genug Kräfte, die uns gleichschalten wollen, aber Gott macht dich zum Original. Und von Gott kommen wir her. Jeder Einzelne von uns kommt von Gott her. Jeder Einzelne von uns ist nicht nur ein Gedanke Gottes, sondern ist ein ganzer Plan Gottes. Er hat uns geschaffen, um seine Kinder aus uns zu machen. Jeder von uns. Das ist unser Hauptberuf, ein Kind Gottes zu werden. Das ist der Sinn des Lebens. Und alles andere ist erst einmal Nebensache. Sicher spielt es eine Rolle, ob wir Bäcker oder Hausfrau sind oder irgendwo im Büro arbeiten oder ob wir Deutsche sind, Engländer oder Araber. Aber das ist Nebensache im Verhältnis zu dem, ob wir Gottes Kind sind oder nicht. Nur versteht es sich halt nicht von selbst, wie ein Kind Gottes sein, wie das konkret aussieht. Na, stellt euch vor, ihr habt einen Beruf, ich weiß nicht, ob ihr irgendeinen Beruf kennt, wo ihr euch gar nichts drunter vorstellen könnt, irgendeinen Beruf. So ein irgendwie Büro, Handelsvertretungskaufmann oder was, kann ich mir wenig drunter vorstellen. Na, und wenn jetzt der Gedanke wäre, ich wäre sowas, dann würde ich wissen wollen, was bedeutet das? Was gehört zu diesem Berufsbild dazu? Und darum geht's. Darum geht's. Vor 2000 Jahren fragte einer Jesus danach, was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Und er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, als wir das heute tun würden. Er hat nämlich Jesus gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das wichtigste Gebot? Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Geboten, wo man mal aufpassen muss im Leben, sondern etwas, das sich wie ein roter Faden durch das Leben hindurchzieht und unserem Leben Charakter gibt. Das wichtigste Gebot ist das, worin man die Prägung Gottes erkennen kann. Und Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Da sind wir dabei. Da kann Gott uns prägen, wenn wir uns das aufs Herz schreiben. Dieses oberste und wichtigste Gebot. Was als erstes und hauptsächliches zu unserem Beruf gehört, sind nicht Klamotten. Wir hatten ein ganz interessantes Gespräch letzte Woche, als wir uns das erste Mal als Gesprächskreis getroffen haben, wo es darum ging, um Christen, für die das anscheinend wichtig ist, eine ganz bestimmte Art Klamotten zu tragen. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ist nicht die Hauptsache. Nebenbei bemerkt, die Welt gibt vielleicht auch eine Kleiderordnung vor. Und das kann auch eine Gleichschaltung sein. Also es geht nicht um Klamotten, es geht auch nicht um Sprache, um eine bestimmte Sprache, sondern es geht darum, Gott lieb zu haben. Das macht dieser Vers deutlich, Jesus macht es deutlich, Gott zu lieben. Und zwar Gott zu lieben auf eine ziemlich umfassende Art und Weise, wie wir das hier erfahren. Und wir haben für diese Liebe zu Gott einen Ausdruck, den ich hier mal sagen möchte. Der wird leider sehr oft missverstanden, aber dieser Ausdruck ist Anbetung. Das ist Anbetung, wovon Jesus hier spricht. Das verwundert uns vielleicht erstmal. Was? Das soll Anbetung sein? Dann geht es ja hier gar nicht um Gehirnwäsche oder um Rituale, so sonntags in der Gemeinde, in der Kirche, überhaupt nicht. Anbetung ist mehr als ein Punkt im Gottesdienst, viel mehr. Es ist das Leben, mein ganzes Leben, von Montag bis Sonntag, Gottesdienst eingeschlossen. Vielleicht, ja, der Sonntag, der Gottesdienst ist ein ganz besonderer Akzent, aber es geht ums Leben. Man kann auch, und das ist das, was ich hier auch rausziehen möchte aus diesem Vers, man kann auch ohne Musik anbeten. Gute Nachricht für die, die unmusikalisch sind. Ihr müsst nicht Musik hernehmen, um anzubeten. Allerdings, wenn man musikalisch ist, dann geht das nicht ohne. Dann muss man mit Musik anbeten. Hier der Bibelvers, der Anbetung am besten definiert. Ich habe den meiner Meinung nach ist der Beste im Römerbrief. Aber ich bin natürlich offen. Wenn jemand jetzt sagt, oh, ich habe noch einen viel besseren Vers, dann kommt auf mich zu oder redet mal drüber nach der Predigt, aber das nur so am Rande bemerkt. Also, Römer 12, Vers 1. Da schreibt Paulus, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Wie groß ist Gottes Erbarmen, muss man mal überlegen. Okay, es geht weiter. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Im Detail wird dieser Vers im Laufe der Woche in den Gesprächsgruppen sicher noch besprochen. Hier nur so viel. Hier geht es um wahren Gottesdienst. Damit ist keine Veranstaltung gemeint in der Bibel, wenn vom Gottesdienst die Rede ist, sondern von Anbetung. Von einer Haltung der Anbetung. Und bitte mal genau hinsehen, die Grundlage für die Anbetung ist nicht, dass ich mal so mir ausdenke, ich will jetzt mal Gott jetzt was Nettes sagen, ihn anbeten, sondern die Grundlage dafür ist, dass er eine ganz große Barmherzigkeit hat mit uns. Er liebt uns, jeden einzelnen von uns. Und er macht das nicht in Worten deutlich, sondern in der Tatsache, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat für uns. Und er hat zugesehen. Er hat zugesehen, wie sein Sohn gegeißelt worden ist. Also mit ausgepeitscht worden, da waren Knochenstücke und Eisenstücke drin. Er hat zugesehen, wie sie seinen Sohn ans Kreuz geschlagen haben mit Nägeln. Und wie sie das Kreuz aufgerichtet haben und wie er da jämmerlich verblutet hat. Er hat zugesehen, warum? Weil er uns liebt und weil er uns retten wollte. Als vor Jahren dieser Film lief, Die Passion, da habe ich diesen Film mir nicht angeschaut, weil ich wollte mir diese Quälerei nicht antun. Aber das war nur ein Film. Der Vater hat es in der Realität miterlebt. So groß ist sein Erbarmen. Und was ist unsere Antwort darauf? Unsere Antwort darauf, unsere angemessene Antwort darauf, ist nichts anderes als Anbetung. Und Anbetung bringt Gott Freude. Steht ja auch in diesem Vers, in diesem Satz vom Apostel Paulus. Das heißt, Gott kann Freude empfinden. Er ist kein Klotz, er ist kein Computer. Er ist eine Person. Sie kann Freude empfinden. Mehr als jeder von uns. Und wir können Gott durch Opfer Freude bereiten. Gott hat zwar schon alles, ihr kennt das Problem, besucht jemanden zum Geburtstag und freut euch schon auf das, was es gibt, aber dann überlegt ihr euch, Moment, ich muss ja auch was mitbringen. Aber der hat schon alles. Das ist schwierig. Der hat schon alles. Ja, und Gott hat auch schon alles. Dem gehört die Erde. Das ganze Universum, was kann man ihm denn bringen? Ja, er hat schon fast alles, aber eben nur fast, denn uns selber hat er noch nicht. Haben wir uns ihm schon gegeben? Das wäre Anbetung. Das ist Anbetung, mehr als ein Punkt im Gottesdienst. So hat es zum Beispiel Paul Gerhardt gesehen. Jetzt spreche ich mal eher so die Älteren an unter uns hier. Das ist ein Vers jetzt, den ich euch zeigen möchte. Der ist mir mal aufgefallen beim Singen, als das mal dran war. Habe ich mal auswendig lernen müssen als Konfirmand. Da geht es um Anbetung. Lasset uns singen. Das ist okay, Anbetung. Veranstaltung, singen, klar. Dem Schöpfer bringen Güter und Gaben, was wir nur haben. Alles sei Gott zum Opfer gesetzt. Die besten Güter sind unsere Gemüter. Das, was hier oben drin ist oder im Herzen, das ist das Beste. Dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchem er sich am meisten ergötzt. So, man kann sich ein bisschen beömmeln an der Sprache, ne, weil es so altmodisch ist. Aber das ist es doch. Das ist doch Anbetung. Das bringt es doch auf den Punkt hier. Ziemlich komprimiert, aber das ist es. Was wir nur haben und das Beste ist unsere Gemüter. Und das gehört Gott als Antwort auf seine Liebe. Kommen wir zum Lernvers der Woche. Das ist so ähnlich wie der erste Vers, auch die Frage nach dem wichtigsten Gebot, aber ein kleiner Unterschied ist da eingebaut. Markus 12, Vers 30, gleiche Frage, aber Jesus sagt es ein bisschen anders hier. Mal sehen, ob ihr den Unterschied seht. Da sagt Jesus, und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Frage, wo ist der Unterschied? Zu dem ersten, wo es auch um das wichtigste Gebot ging. Die Tat, die Kraft, das ist der Unterschied. Das kommt hier noch dazu, war in dem anderen nicht drin. Das ist auch der Grund, warum ich es mit dir aufgenommen habe. Gott möchte, er hat Freude daran, wenn wir ihn auf vier Sprachen lieben. Es gibt ja die fünf Sprachen der Liebe, hier vier Sprachen, sage ich mal. Der Sprache des Herzens, der Sprache der Seele und des Verstandes und der Kraft. Gott hat Freude, wenn unsere Anbetung authentisch ist. Also wenn sie vom Herzen und aus der Seele herauskommt. Mir ist es nicht gelungen, sauber zu trennen zwischen Herz und Seele. Man möge mir das nachsehen. Das weiß ich nicht so genau, wo da der Unterschied liegt. Aber authentisch sein heißt, wir singen hier ein Lied. Und wir meinen das auch, was in dem Text ist. Wir singen das nicht mechanisch runter. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich so automatisch singe, wie so ein Automat. Und dann denke ich, hey, stopp, hier geht es um Gott. Hier geht es um Gott. Es beginnt damit, dass wir an ihn denken. Und wer wir sind im Verhältnis zu ihm, sein geliebtes Kind, weil er so viel Barmherzigkeit hat. Und was für eine Freude allein schon für uns, wenn wir daran denken. Das passiert nicht von allein. Das ist nicht so ein Flow, so ein, wie wenn man in so einem Fluss ist und man wird automatisch dahin getragen, dass man dann Gott anbetet. Weil Gott können wir nicht sehen, wir können ihn nicht fühlen, wir können ihn nicht schmecken, es sei denn Abendmahl hier. Ich weiß nicht, ob es euch passiert ist, seid ihr schon mal weggedriftet, so beim Beten oder beim Lied oder vielleicht gar bei einer Predigt? Könnte doch sein, ne? Könnte sein. Gott möchte, dass wir präsent sind, dass wir da sind, weil er immer da ist und uns seine Aufmerksamkeit, seine volle Aufmerksamkeit gehört, jedem Einzelnen sogar. Psalm 139 heißt es, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze und aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Also, bei Gott könnte die NSA in die Schule gehen. Die wissen nur, was schon gesagt ist, aber bevor überhaupt das Wort gesagt wurde. Und das aus Liebe. Uns gehört Gottes volle Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist eine laute Sprache der Liebe. Es ist auch eine schwere Sprache. Wir müssen uns ganz bewusst dafür entscheiden. Gegen unsere natürliche Selbstbezogenheit, dass wir immer wieder so sagen oder uns fragen, wie geht es mir? Wie geht es mir? Je mehr wir so fragen, wie geht es mir, fragen wir schon gar nicht mehr, wie geht es Gott eigentlich? Ja, wie geht es Gott? Und gegen die selbstbezogene Gesellschaft, in der wir leben, die uns prägt und die uns verbiegt, uns gleichschaltet. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Nee, so weit waren wir noch. Zweiter Punkt, Gott hat Freude. Wo war das? Ja, da sind wir noch richtig. Gott hat Freude, wenn unsere Anbetung durchdacht ist, mit unserem Verstand. Anbeter müssen sich gegen die Maßstäbe der Welt entscheiden, gegen ihre Selbstbezogenheit, gegen viele andere Dinge. Anbeter, denen tut es gut, darüber nachzudenken, wer ist Gott, den ich anbete? Also mit dem Verstand, also durchdacht. Kommen wir zur Fortsetzung von dem Römer, Kapitel 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gott prägt uns, wenn wir ihn mit unserem Verstand lieben. Dazu kann eine stille Zeit helfen, das sage ich relativ oft, stille Zeit, ganz wichtig, sehr zu empfehlen, aber ich möchte doch mal so zuspitzen, pass auf, dass eure stille Zeit nicht mechanisch ist. Dass das wirklich ein Akt der Anbetung ist, dass ihr bei Gott seid. Es ist Absicht, es möge Absicht sein, ich schenke Gott meine Aufmerksamkeit, nicht meinen Wehwehchen oder meinen Plänen. Also nichts gegen die Pläne zur Einweihung hier. Das ist eine gute Sache zu planen. Wer nicht plant, plant den Misserfolg. Gab es mal so diesen Spruch in der DDR früher. Es gibt auch den anderen Spruch, wer Gott zum Lachen bringen will, der mache einen Plan. In der Spannung leben wir wohl auch. Ständig können wir Gott anbeten, in jedem Moment. So heißt es im Psalm 105, Vers 4, der sucht sein Antlitz alle Zeit, also der Anbeter. Ne? Vor 9 Jahren haben wir diese Aktion ja schon mal gemacht. Und bei diesem Thema gab es ein ganz besonderes Mitgebsel. Es gab also Mitgebsel damals schon. Und zwar war das so ein kleiner roter oder auch blauer Punkt, mit einer Klebefläche drunter und den konnte man sich irgendwo hinkleben. Und das hatte einen ganz besonderen Sinn. Immer, wenn man auf diesen Aufkleber guckte, war das so ein Impuls, jetzt darfst du Gott anbeten. Denk daran, dein Leben gehört ihm. Viele haben das sich auf die Uhr geklebt, man kann das auch sich auf ein Smartphone kleben, die gab es ja damals noch nicht. Und das gleiche Mitgebsel soll es heute auch geben. Ich weiß nicht, ob jetzt die Aktion ist oder ob die erst nach dem Gottesdienst ist. Dodo ist nicht da, ne? Ah, die liegen schon aus. Habt ihr vorgefunden? Guck mal. Ja, ist im Umschlag, also ganz, ganz toll. Wer mag, kann sich es jetzt schon. Ich empfehle Smartphone. Da guckt man sehr oft drauf. Weiß nicht, wo ihr oft, vielleicht euren Ehepartner, da guckt ihr schnell also oft hin, aber das ist dann schlecht, weil das wird ja gewaschen, ne?
Guter Platz auch der Spiegel.
Spiegel, ja, auch sehr gut. Wer viel im Auto unterwegs ist, irgendwo im Auto vorne. Jeder kann auf seine Weise kreativ werden. Also Anbetung ist nicht nur, wenn wir unsere Gedanken an Gott ausrichten, sondern auch, wenn wir unsere Gefühle für Gott ausdrücken. Und wie? Das ist ganz einfach. Sagt einfach mal Danke. Ja, wie wenn man mit Menschen zu tun hat. Sag Gott mal Danke. Was noch? Singen wäre eine Möglichkeit. Tanzen? Für mich ganz bestimmt nicht. Aber jeder hat seine Möglichkeiten. Das Größte ist sein Leben ihm geben. Sich ihm unterordnen. Sich an ihn binden. Wie bei einer Hochzeit, wo sich Mann und Frau aneinander binden durch das Eheversprechen. Im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 13, steht, stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Ich finde das ein sehr schöner Ausdruck. Gott ist nicht interessiert an halber Anbetung, an einem halben Gehorsam, an ein paar Minuten hier und dort, so ein paar Resten. Er will uns ganz mit Haut und Haaren. Deswegen auch die Taufe. Ja, der ganze Mensch wird untergetaucht. Nebenbei bemerkt, wir planen einen Taufgottesdienst am Ostersonntag. Und möchte dazu einladen, wer das noch nicht gemacht hat, sich Gott so hinzugeben, mit Haut und Haaren, herzlich eingeladen, sprecht uns bitte an. Aber natürlich auch, dass wenn wir Gott uns unterstellen mit allem, was wir haben, Gott freut sich auch über die praktische Anbetung. Das ist praktische Anbetung. Ich stelle Gott meine praktischen Fähigkeiten zur Verfügung, ganz bewusst als Gottesdienst. Er hat mir viele Fähigkeiten gegeben. Jede einzelne kommt von ihm. Auch die Fähigkeit zu planen ist von ihm, zu organisieren. Paulus schreibt, was hast du, das du nicht empfangen hast? Alles, alles haben wir empfangen. Und jedes einzelne von diesen Fähigkeiten gehört ja im Grunde genommen ihm, steht ihm zu. Und ich kann sie für ihn gebrauchen, damit er sich darüber freut, auch wenn es eine ganz prosaische Tätigkeit ist. Ne? Und wenn es Brot verkaufen ist, Heidrun, kann es für Gott sein. Es ist eine Anbetung. Anbeten kann man mit dem Hammer, mit dem Bügeleisen oder mit dem Laptop. Im Leben geht es nicht darum, was du machst, ob du Rasen mähst oder Hemden bügelst, ob du tapezierst oder Leitungen verlegst oder ob du Musik in der Gemeinde machst, sondern für wen du es machst. Das ist das Entscheidende, ob du es für den Vater im Himmel machst. Das ist das lebendige Opfer, das wir Gott bringen können. Das ist auch Sonntag, aber das ist auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Ihr lieben Kinder Gottes, macht das zum obersten Ziel in eurem Leben, Gott Freude zu machen. Das ist die Grundlage für alle weiteren Aufträge, von denen wir noch hören werden in diesen 40 Tagen. Diese Anbetung gibt für alles andere den nötigen Schub, die Kraft. Es gibt kein Ziel, das sich mehr lohnen würde als das. Alles andere vergeht, können wir irgendwann nicht mehr, aber anbeten, das werden wir in Ewigkeit. Ich weise auch gern auf die Fragen dem Handzettel hin. Nehmt das mit nach Hause, nehmt das auch in die Gesprächsgruppen. Das ist eine ganz gute Sache. Amen.